Willkommen zu Match, dem Podcast rund um Online-Dating. Willkommen Leute zu Match, dem Podcast über Online-Dating. Vielen Dank fürs Einschalten. Mir gegenüber sitzt Edda.
Hi.
Und ich bin Christopher. Und ihr könnt uns abonnieren auf Spotify, auf iTunes und ihr könnt uns da eine Bewertung hinterlassen, würde uns sehr freuen.
Oh, jetzt direkt um Bewertung gebettelt, bevor es überhaupt losging.
Ich habe gedacht, manche Leute hören nicht bis zum Ende, deswegen mach's mal ganz am Anfang.
Glorreiche Stunde für uns.
So, ein bisschen Marketing reinbringen, weißt du? Man muss jetzt auch mal so ein bisschen Schwung und ein bisschen, weißt du, ein bisschen Umpf. Mal mit ein bisschen Energie starten, weil heute ist nämlich das Thema nicht so energiereich.
Ich finde, wir sind schon Umpf genug eigentlich.
Oder was heißt nicht so energiereich? So, wir haben so oft darüber gesprochen, was brauchen wir, damit wir Leute gut finden? Wie kommen wir dahin, dass man die Leute treffen kann? Wie kommen wir dahin, dass man möglicherweise in eine Beziehung kommt? Und. Heute wollen wir deprimierender werden. Heute geht es nämlich darum, was sorgt dafür, dass wir überhaupt gar keinen Bock mehr auf jemanden anderen haben? Was sind die Dealbreaker? Und gut, dass wir heute keine Glocke mit trinken haben, sonst glaube ich, wären wir heute ganz schnell an einem Punkt, an dem wir sagen würden, wir müssen die Folge heute abbrechen.
Ich möchte an dieser Stelle anmerken, ich habe eine Flasche Wein mitgebracht und Christopher hat keinen Korkenzieher. Daran ist es gescheitert heute.
Das ist manchmal ungünstig.
Kein Korkenzieher wäre ein Dealbreaker für mich.
Ist das so? Ist das schon ein Dealbreaker, von dem du sagst, du hast eine Flasche Wein mitgebracht und niemand kann sie nicht öffnen? Würdest du dann sagen, danke, dass du für mich gekocht hast, aber nein, danke?
Nein. Das ist Quatsch. Aber professioneller Alkoholkonsum ist auf jeden Fall erstrebenswert. Nein, Quatsch. Das ist kompletter Blödsinn.
Ich muss gerade überlegen, ob exzessiver Alkoholkonsum für mich schon ein Grund wäre, zu sagen, ich möchte dich nicht mehr treffen. Also zum Beispiel, wenn ich ein Mädel, das ich gut finde, besoffen sehe, also so richtig besoffen, ist sie für mich so hart unattraktiv, dass ich keinen Bock mehr hätte, sie zu sehen.
Das Ding, es ist ja, gibt hier einen Unterschied zwischen mal komplett besoffen und regelmäßig viel trinken. Da wäre ich vorsichtig. Also ich finde, mal besoffen, das kann mal jedem passieren. Mal ein Wein zu viel gekippt auf leeren Magen oder so, das ist schon mal, ne, passiert den Besten. Aber ich hätte, glaube ich, ein großes Problem mit diesem regelmäßigen Trinken und regelmäßig exzessiv trinken.
Auch wenn du dabei bist.
Ja. Weil ich trinke am Wochenende mit Freunden. Unter der Woche trinke ich eigentlich fast nie. Und wenn jemand das so regelmäßig macht und regelmäßig auch richtig viel trinkt, das finde ich nicht geil. Genauso Drogen ist für mich ein absoluter Dealbreaker.
Jede Droge? Also auch wenn jemand kifft?
Also wenn es mal ein Joint ist und ich nicht daneben sitze, weil ich finde, das Zeug stinkt auch so abartig.
Das ist der Grund, warum du keinen Bock auf Drogen hast, weil auch Joints so sehr stinken.
Joints stinken zum einen und ich möchte auch nicht, dass dieser Mensch so komplett benebelt neben mir sitzt. Und ich finde das auch nicht, also ich bin ja auch ein totales Penibelchen. Ich bin ja, acht Jahre Regeln, so krass penibel. Ich bin so krasser Deutscher einfach. Und wenn das Zeug illegal ist, dann macht mich das nervös, wenn Menschen illegale Dinge machen. Und das möchte ich von einem Partner halt auch einfach nicht. Und wenn der mal einen Joint auf einer Party raucht, fein. Aber wenn der halt ständig sich einen reinzieht, gar keinen Fall. Und alles, was härter ist als das, sowieso nicht.
Aber könnte gemeinsamer Drogenkonsum nicht sogar was sein, was man spannend findet?
Also ich nicht. Das kommt von der Frau, die in ihrem Leben noch nicht mal gekifft hat. Also ich bin da aber auch sehr rigoros. Andere Menschen mögen das eventuell spannend finden. Hast du da irgendeine Meinung zu?
Also ich bin ja, was Drogen angeht, deutlich liberaler. So, jeder soll sich das reinkippen, was er für sich gut hält. Finde, dass Cannabis jetzt nicht die Droge ist, von der ich sagen würde, wenn ich eine Freundin hätte, die kiffen würde, dann würde ich sie sofort wieder abschießen. Da gibt es andere Dinge, die ich wesentlich schwieriger fände. Also gerade Dinge, die auch natürlich deutlich süchtiger machen. Also Sucht wäre grundsätzlich, glaube ich, was ich nicht akzeptieren könnte, weil ich nicht aushalten wollte mit jemandem zusammen sein, der süchtig ist. Weil das halt so sehr das Leben bestimmt, dass da ein gemeinsames Leben schwierig wird. Aber wäre das jetzt zum Beispiel, also Heroin zum Beispiel, um jetzt mal ganz krass zu gehen, das würde ich nicht machen. Schon von vornherein nicht, wenn ich das wüsste. Ich glaube, Koks fände ich schwierig, weil ich glaube, dass Koks die Persönlichkeit sehr stark verändert. Aber es gibt Drogen, von denen ich sagen würde, so, mach, was du für richtig hältst. Also Gras gehört für mich dazu, so ein bisschen Dinge, die jetzt irgendwie so halluzinogen sind. Sei es mal irgendwie Pilze, LSD, vielleicht auch Ecstasy, so. Do whatever you want. kann ich akzeptieren. Muss ich jetzt nicht alles mitmachen, aber ich würde das nicht als Ausschlusskriterium sehen.
Was ist mit Rauchen? Das ist ja auch eine Sucht.
So, Rauchen, no way. Nämlich wegen dem Geruch. Und ich finde, Raucherinnen zu küssen, oh, das ist halt echt Schlot.
Ich finde, da gibt es total die Unterschiede. Ich habe durchaus schon Raucher gedatet, wo ich es halt fast überhaupt nicht gemerkt habe. Und es gibt Raucher, da war es halt relativ deutlich.
Und auch, dass die Kleidung nach Rauch riecht,
kann auch ich da gibt es Unterschiede. Ja, auch da gibt es halt total die Unterschiede. Also ich finde, wenn es nicht so viel ist, wenn es ein paar Kippen am Tag sind, kann ich damit leben, aber ich finde ohne besser.
Also ich bin da jetzt auch kein Kind von Traurigkeit. Also ich rauche jetzt nicht regelmäßig, aber wenn ich mal so ein paar Bier getrunken habe und dann ist eine Zigarette irgendwo in der Nähe, warum nicht?
Ja? Der Partyraucher.
Richtig.
Das bin ich auch.
Aber nicht mal irgendwie jetzt so ein typischer Partyraucher, das heißt bei jeder Party, sondern es muss schon irgendwie so eine Grundstimmung sein, dass ich sage, da kann ich jetzt auch mal irgendwie eine Zigarette genießen.
Ich überlege gerade, ob ich dich schon mal hab rauchen sehen.
Ich weiß es gar nicht.
Irgendwann waren wir doch bestimmt betrunken, haben geraucht.
Also ich würde behaupten, dass ich pro Jahr weniger als eine Schachtel Zigaretten kumuliert rauche. Ja. Wahrscheinlich sogar weniger als eine halbe Schachtel. Also sagen wir mal so 10 Zigaretten im Jahr.
Doch, ich glaube, ich habe das schon mal gesehen. Ich meine, mich dunkel zu erinnern.
Wenn überhaupt. So, und dann finde ich das aber wahnsinnig anstrengend. Also ich finde so viele Sachen am Rauchen anstrengend. So dass eine Raucher mehrmals am Tag rauchen zum Beispiel. Das heißt, mehrmals am Tag machst du irgendwas und dann sagt deine Freundin so, ich muss jetzt mal eben raus und eine rauchen. Dann so Dinge wie, muss man ja dann auch durchdiskutieren, in der Wohnung rauchen, im Auto rauchen.
Ja.
Alles riecht nach Rauch. Finde ich wahnsinnig anstrengend. Rauchen wäre für mich... ich tue mir gerade so schwer damit zu sagen, es wäre ein absoluter Dealbreaker, aber ich finde, Rauchen macht mindestens 30% weniger attraktiv.
Wow, das viel. 30% ja, ist viel. Krass.
Macht Rauchen bei dir gar nichts aus?
Ich sage nicht gar nichts. Also ich finde es tatsächlich schöner, wenn Männer nicht rauchen. Aber es kommt auf die Art und Weise an. Also ich habe schon Leute gedatet, die haben nur so 2-3 Zigaretten am Tag geraucht. Das finde ich okay. Dann habe ich mal einen gedatet, der war halt so unfassbar höflich. Und jedes Mal, nachdem er eine geraucht hat, hat er sich erstmal die Zähne geputzt. Und auch seine Wohnung roch jetzt nicht nach Rauch und er nicht. Und dann finde ich das okay. Da kann ich damit leben. Ich finde es auch ohne schöner. Aber wenn es so ist, mein Gott, mit ein paar Kippen am Tag kann ich auch leben.
Dann nächster Punkt für mich wäre, also so ein bisschen auf die persönliche Schiene gesprochen, nicht kommunikativ sein. Ich brauche eine Freundin, die reden kann, so die den Mund aufkriegt, die sagen kann, was sie fühlt, was sie denkt, die ein Gespräch beginnen kann, die was zu erzählen hat. Das sind mehrere Komponenten, fällt mir gerade auf. Das eine ist, sie muss ein Leben haben, das was zu erzählen bietet.
Ja.
Zum anderen muss sie eine Persönlichkeit sein, die auch was erzählen kann.
Ja, und dem gegenüberstellen würde ich bin ganz bei dir, sehe ich auch so. Dem gegenüberstellen würde ich aber auch mal schweigen können. So Leute, die ganze Zeit durchquasseln und reden des Redens wegen, die machen mich irre. Ich finde, mit Menschen, die man mag, muss man auch mal gemeinsam schweigen können, ohne dass es seltsam ist.
Es gab eine Praktikantin, ich sage jetzt keinen Namen, die mal bei uns im Unternehmen war, die einfach nicht den Mund halten konnte.
Oh mein Gott, ja, ich erinnere mich, boah, das war so fürchterlich.
Und es war wahnsinnig anstrengend. Also ich bin ja grundsätzlich schon jemand, der sich gerne unter Kopfhörern vergräbt. Aber es gibt dann welche, da macht man das ganze Ding um 10% nochmal lauter, einfach damit man so wirklich richtig gar nichts mehr hört, weil es so anstrengend ist, das durchhalten zu können.
Und man konnte sie ja auch nicht zum Schweigen bringen. Es ist ja nicht so, dass als sie gearbeitet hat, die Klappe gehalten hat. Es ist jetzt auch nicht so, als ob du die Kopfhörer auf volle Lautstärke machen kannst. Teilweise sind ja, also zur Info, Christopher und ich haben 2 Jahre lang zusammengearbeitet. Teilweise sind ja sogar Kollegen auf uns zugekommen und meinten, mein Gott, eure Praktikantin hält aber auch nie die Fresse. Und auch in so einer Lautstärke. Und man denkt, mein Gott, im Großraumbüro muss halt auch einfach mal irgendwann ein bisschen Ruhe sein.
Ja, das also zu viel reden, okay, gebe ich dir recht, darf nicht sein. Ich hatte ein Date, und die Geschichte hatte ich schon auch mal erzählt, von dem Mädel, die so in Halbsätzen geredet hat und dann zwischen den Halbsätzen vergessen hat, was der Halbsatz davor war, während sie überlegt hat, was sie dem Halbsatz danach hinzufügen möchte. Das ist so anstrengend, das schläft man selbst bei ein. Es ist ja wie in so einem Buch, wo die Sätze über Seiten hinweg gehen und immer sind ein paar Kommata zwischendrin. Und du vergisst plötzlich am Anfang, was denn jetzt eigentlich der Autor damit sagen möchte. So, das Buch lese ich halt einfach nicht.
Ja.
Ich bin da eher ein ein
Subjekt-Prädikat, Objekt.
Ja, eben, genau. Also so ein bisschen erste Klasse-Fibel, Umu mag Omo und sowas und Oma mag Essen und wie auch immer. Das sind die Bücher, die ich in meiner ersten Klasse gelesen habe. Umu mag Oma. Ich glaube, Umu war ein Bär und Umu mochte halt irgendwie alles. Vielleicht auch, weil Mark ein ganz tolles, einfaches Wort für Erstklässler ist. Und dann mochte irgendwie jeder jeden. Und das war der Inhalt meines ersten Klassenbuches.
Ich hatte damals Lino und Loni. Ich glaube, einer von denen war eine Ente. Aber mehr weiß ich auch nicht mehr.
Süß.
Ne? Schön die gleichen Buchstaben, auch musst du dir nicht so viel merken. Super.
Ja, aber ich glaube, also vielleicht um das so ein bisschen auf einen Punkt runterzubrechen, es geht ja darum, dass man so das eigene Kommunikationsbedürfnis wahrscheinlich gespiegelt bekommt. Also ich bin durchaus jemand, der sehr viel und sehr gerne reden kann und sich auch sehr gerne selbst reden hört. So, jetzt brauche ich halt jemanden, der das so ein bisschen mitmachen kann. Also zum einen, der mir auch zuhört und dann aber auch eine Antwort darauf geben kann, auch gerade wenn Gedankengänge mal komplexer werden. Auf der anderen Seite aber auch jemand, der mir Input geben kann, sodass ich dann meinen Senf dazu geben kann.
Ja, man muss kommunikationskompatibel sein, auch im Sinne von Häufigkeit der Kommunikation, auch der digitalen Kommunikation. So wie viel spricht man eigentlich den Tag über miteinander oder kommuniziert man den Tag über miteinander? Bin ich auf jeden Fall auch bei dir. Ich finde auch generell soziale Kompetenz unfassbar wichtig. Also generell kann man diesen Menschen irgendwo hin mitnehmen und kann man den auf völlig fremde Menschen loslassen, ohne dass der einen Nervzusammenbruch kriegt. So kommt er auch mit meinen Freunden klar. Oder kommt er prinzipiell auch mit mir klar. So,
ja, und ich bin auch andersrum, dass die Freunde keinen Nervenzusammenbruch bekommen.
Ja, richtig. Ja, richtig. Also ich bin ja ein Mensch und ich kommuniziere meist relativ klar, was ich will und was ich brauche. Und ich sage auch und ich meine auch, ich brauche jetzt mal meine Ruhe, bitte geh. Oder wenn ich sauer bin, bitte verpiss dich. Lass mir jetzt mal meine Luft zum Atmen. Dann meine ich das auch. Und das war zum Beispiel eine Sache, mit der mein Ex-Freund überhaupt nicht klarkam. Ne? Der hat es nicht gecheckt. Der meinte, ich sage ja und meine nein. Und war so, nein. Nein heißt nein. Wenn ich sage, verpiss dich, sieh zu, dass du Land gewinnst, heißt das, verpiss dich, sieh zu, dass du Land gewinnst, sonst nehme ich dich und werfe dich aus dem nächsten Fenster.
Das ist übrigens einer der Punkte, mit denen du mich so richtig auf die Palme bringen kannst. Also wenn ich schon sage, ich brauche jetzt gerade mal irgendwie so ein bisschen Zeit für mich und das dann nicht zu akzeptieren,
ja,
daran können auch Beziehungen scheitern.
Ja, finde ich auch. Man muss sich seinen Freiraum lassen können und auch wissen. Und ich finde, ich bin auch unfassbar gerne alleine. Ich habe im Gegenteil, nicht nur, dass ich da kein Problem mit habe, sondern ich brauche das auch. Ich kann nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche mit einem Menschen zusammen verbringen und nie alleine sein. Das macht mich wahnsinnig. Ich muss auch mal ein paar Stunden oder einen Tag oder zwei mal nur für mich sein. Und da kommen aber, glaube ich, auch nicht alle Leute mit klar.
Nee, glaube ich nicht. Also die Geschichte, wir wärmen gerade heute alle Geschichten wieder auf, die ich irgendwann schon mal erzählt hatte, als ob es nur 3 Geschichten gibt, die ich zu erzählen habe. Aber von dem Mädel, das irgendwie wollte, dass ich jeden Tag eine WhatsApp schreibe, so morgens einmal guten Morgen, wie geht's dir, hast du gut geschlafen, und abends einmal gute Nacht, Sonnenschein. So, das ist halt, das ist so viel over the top.
Mich wundert, dass du dafür nicht ein Programm geschrieben hast. Zum Swipen hast du das gemacht, aber zum WhatsApp, generische WhatsApps morgens, mittags, abends schreiben, hast du nichts programmiert, das erschüttert mich.
Das ist eigentlich, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, aber das ist ja total geil, da muss ich mal schauen, ob das überhaupt funktioniert.
Ach, geht bestimmt.
Also es wäre halt irgendwie so ein bisschen, wenn du jeden Morgen um 8 die gleiche Message bekommst.
Nee, du musst das
eigentlich
schon
irgendwie. Eigentlich so einen Generator schreiben. Also ja, wenn du irgendwie so 40 verschiedene Messages, ja, hast und dann nochmal, also einmal irgendwie so guten Morgen, hey, hast du gut geschlafen?
Ja.
Wie geht's dir? Hast du die Sonne bisher genossen? Oh, auch so abhängig von Wetterdaten, mhm, und sowas.
Ja, das kannst du schon clever machen.
Und dann wird das nochmal kombiniert mit so verschiedenen Spitznamen. Sonnenschein, Honey, Baby, Schatz, Liebe und so weiter und so weiter.
Siehst du?
Das ist voll die gute Idee eigentlich.
Ja. Vielleicht wird das jetzt eine neue Business-Idee. Du verkaufst so Chatbots für kommunikationsbedürftige Menschen.
So werden Startups geboren.
Wenn ihr diese Podcast-Folge hört, ist Christopher schon reich geworden mit dieser App-Idee.
Ja, schön wär's. Ja, aber gibt ja auch noch ganz viele andere Punkte. So ein Ding, an dem ich gerade stehe, ist die Frage, gerade wenn man längerfristig plant, Wie viel Gewicht gibt man Dingen, die weit in der Zukunft liegen? Das ist mal ganz groß gesprochen die Kinderfrage.
Die finde ich zum Beispiel super, super wichtig.
Aber klärst du die schon bei den ersten Dates?
Nein, aber wenn es ernst wird. Weil ich würde nie wieder ernsthaft mit jemandem zusammen sein wollen, der A, keine Kinder möchte oder B, ich mir keine Kinder mit ihm vorstellen kann. Ende.
Also in meinem erweiterten Familienkreis war das mal so, dass einer mit seiner Freundin über Jahre hinweg zusammen war und tatsächlich ist es dann auch an dieser Kinderfrage gescheitert. Also weil er Kinder wollte und sie nicht. Und dann hat er irgendwann eine neue Freundin gehabt, nach gar nicht allzu langer Zeit. Und die haben auch ziemlich schnell ein Kind bekommen.
Ja, also man kann da, glaube ich, seine Meinung auch zu ändern. Aber ich würde mich nicht darauf verlassen. Und ich finde das auch wichtig, dass man diese Meinungen und Einstellungen, die jemand hat, respektiert. Also wenn zum Beispiel eine Frau sagt, ich möchte keine Kinder haben, dann muss man das respektieren. Und ich finde nicht darauf sich verlassen, ach ja, ja, das ist ja auch in der Gesellschaft so ein Ding. Ne? Wenn eine Frau sagt, ich will keine Kinder, dann ist es nicht, ah okay, sondern, ach, du hast einfach noch nicht den richtigen Mann getroffen. Oder, ach, du bist halt einfach noch nicht in dem Alter. Ne? Warte mal, bis du 30 wirst, dann siehst du das wieder ganz anders. Und das finde ich persönlich so krass degradierend, weil ich mir denke, mein Gott, ihr glaubt nicht, dass diese erwachsene, mündige Frau in der Lage ist, für sich selber Lebensentscheidungen zu treffen. Und das finde ich super respektlos. Gilt auch gleichermaßen für Männer, ne? Aber bei Frauen ist gefühlt dieser Druck nochmal größer.
Okay, da ist einen großen gesellschaftlichen Bogen nochmal geschlagen, aber nochmal so zurück auf uns runtergebrochen. Also wann kommt der Zeitpunkt, an dem du fragst oder an dem du klar machst, wie sieht es mit Kindern aus?
Bevor es irgendwie ernst wird.
Wann ist der Zeitpunkt, an dem es irgendwie ernst wird?
Christopher, ich bin gerade die allerletzte Person, die das fragen solltest. Offensichtlich habe ich keine Ahnung. Aber manchmal ist es ja eine Konversation, die man nicht führen braucht, weil es irgendwie, man irgendwie darauf kommt. Irgendwer sagt mal, ja, wenn ich später mal Kinder habe oder ne, irgendwann möchte ich auch mal Kinder haben. Irgendwann, in der Regel ist es ja keine Sache, die man fragen muss, in der Regel ist es ein Thema, das halt irgendwann mal kommt.
Ja, also vielleicht so aus meiner aktuellen Lage gesprochen, ist es ja schon auch ein Thema, so gerade an dem Punkt, wo man jetzt sagt, man hat jetzt eine Beziehung begonnen, wo man ja dann auch irgendwann mal so Dinge fallen lässt wie meine Kinder und so weiter und so weiter. Und ich glaube, der Tenor bei uns beiden ist, so richtig wissen wir es noch nicht, wann, wie und wo da Kinder ins Spiel kommen sollen.
Ja, das ist aber auch vollkommen legitim. Also es gibt durchaus Menschen, die sagen, mit 28 kriege ich mein erstes Kind, mit 30 das. Also die haben da so den Zeitplan und das schaffen, also habe ich schon erlebt, dass es erstaunlich viele schaffen, durchzuziehen. Ich finde es auch okay, wenn man es nicht weiß. Wie auch. Also das ist so ein krasses Ding. Ich glaube, man kann sich das, wenn man selber kein Kind hat, kann sich nicht vorstellen, inwieweit das Leben beeinträchtigt.
Nee, aber in beide Richtungen nicht, sowohl in die positive als auch in die negative Richtung nicht.
Genau. Und deswegen finde ich es vollkommen okay, wenn man es halt auch nicht weiß. Solange man drüber redet, wenn es sich in die eine oder andere Richtung umschlägt, finde ich es okay.
Also gemeinsame Kindervorstellung ist ein Must-Have.
Ich finde ja.
Was haben wir noch im Portfolio von Dingen, die Dealbreaker sind?
Zuverlässigkeit. Mangelnde Zuverlässigkeit. Also Leute, die mich immer und immer wieder versetzen, nee, komme ich nicht mit klar. Sei es aus einer Verpeilung heraus, sei es, ich weiß nicht aus welchen Gründen heraus, aber das, damit kann ich nicht leben. Das
aber aus macht einer Verpeilung heraus irre. Ist ja eigentlich ein ganz klares Statement dafür, dass es nicht wichtig genug ist.
Nee, manche Leute sind halt auch einfach so Traumtänzer, weißt du, die sind dann mit ihrem Kopf irgendwo.
Aber wenn ich sage, ich treffe mich morgen mit dir um 5, dann treffe ich mich morgen mit dir um 5. Dann ist ja der Timeframe auch, also wir planen ja nicht über Jahre hinweg, dass wir sagen, okay, im Jahr 2020. Und dann kann man ja schon mal sagen, okay, zwischendrin liegen so viele Jahre und so viel Zeit, dass man das schon mal irgendwie verdaddeln kann. Aber wenn man in einem Zeitrahmen von einer Woche plant...
So sehe ich das auch, Christopher. Deswegen ist das eine Sache, die ich nicht akzeptiere.
Bin ein bisschen schockiert, dass das überhaupt... so Leute gibt, die das nicht schaffen, eine Woche im Voraus zu planen und...
Ach, du wärst überrascht, Christopher, was ich schon alles erlebt habe.
Was war denn das Schlimmste?
Ich habe mal einen Typen gedatet, der hat mich dann irgendwann... Also das lief ein paar Wochen, ne? Und dann hat er mich halt einfach 5, 6 Mal hintereinander versetzt. Irgendwann wollten wir ein Wochenende irgendwo hinfahren. Und die Woche vorher war noch nichts gebucht und ich hatte schon voll die Pappe auf, weil ich bin halt so ein Planungsmensch. Und den Montag und am Samstag oder so wollten wir irgendwie wegfahren, hat er dann gesagt, nee, er kann jetzt irgendwie doch nicht. Das war der Punkt, wo ich mir gesagt habe, nee, danke. Das war jetzt der Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat. Auf gar keinen Fall. Ciao, Kakao. Ich will das nicht mehr ertragen.
Aber das ist ja richtig räudig.
Ja. Deswegen habe ich es dann auch beendet, weil ich dachte, nee, das ist mir jetzt zu blöd.
Aber auch mit einer Begründung, also es gibt ja jetzt Unterschiede. Du könntest ja zum einen entweder sagen, ich habe es einfach verplant, oder du könntest sagen, ich bin beruflich selbstständig und da kam jetzt ein Auftrag rein und den Auftrag kann ich nicht absagen, weil der so groß ist, dass ich den unbedingt machen muss.
Das waren berufliche Gründe, aber nachdem er Wochen, also wir haben das ja Wochen vorher schon geplant und auch kontinuierlich darüber gesprochen, dass wir das machen. Und er meinte... Egal, und wenn ich dann beruflich da und dahin muss, ist mir egal, ich sag den ab, ich sag den, dass ich da nicht kann. Und wenn du mit dem Statement da reingehst und dann aber ein paar Tage vorher sagst, ah nee, ich muss doch beruflich wohin, nee, sorry, da habe ich dann. Er hat sich auch nicht richtig dafür entschuldigt, also das war schon höchstgradig lächerlich, auch war dann so eine halbherzige WhatsApp-Nachricht, wo ich mir auch denke so, nee Freund, dafür ist mir meine Zeit dann doch zu wertvoll.
Das ist dann auch wieder so ein Kommunikationsding. Also ich finde so Sachen, wenn sowas passiert, dann klärst du das nicht über WhatsApp.
Ja, danke. Und direktes Zitat war, please don't hate. Please geschrieben PLS. Geil, danke für deine herzerwärmende Entschuldigung. Unter den Umständen ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Bitte fick dich einfach ins Knie.
Okay, das kann ich nachvollziehen. Wie viel Verspätung akzeptierst du? Weil man sich mit dir trifft, man sagt, man geht jetzt irgendwo essen. Ab wo kommt der Zeitpunkt, bei dem man sich entschuldigen sollte?
Ich finde, ab 10 Minuten sollte man sich auf jeden Fall entschuldigen, wenn jemand auf einen wartet und man nach der versprochenen Zeit eintrifft. Wenn es 2, 3 Minuten sind, weiß Gott, da müssen wir nicht drüber reden. Ab 10 sollte es einem wirklich leid tun. Ab einer halben Stunde bin ich, glaube ich, schon so in einem Rage-Mode. Da darf man, glaube ich, mich nicht mehr ansprechen.
Eine halbe Stunde würde ich gar nicht warten.
Wobei ich würde differenzieren zwischen, also wenn man halt sagt, man trifft sich zu Hause und ich chill bei mir zu Hause und er kommt irgendwie, um Film zu gucken oder um zu kochen und dann kommt er eine halbe Stunde später, dann ist mir das Wumpe, ob der jetzt irgendwie früher oder später kommt, ist mir dann egal, weil ich bin ja eh zu Hause und chill nur so rum. Wenn man sich irgendwo trifft zu Zeitpunkt X, und ich sitze blöderweise irgendwie in einem Café oder in einem Restaurant oder so und sitze da und warte alleine, dann finde ich überhaupt nicht geil. Und wo ich es absolut überhaupt nicht akzeptieren kann, ist, wenn andere Menschen daran beteiligt sind und damit dranhängen. Und da gab es eine Situation mit meinem Ex-Freund und da habe ich ihm fast den Kopf abgerissen. Nee, 2 Situationen eigentlich. Ich erzähle die schlimmere. Ja, er war halt auch echt ein verpeilter Mensch vom Herrn. Und wir sollten in Urlaub fahren. So, und er war noch morgens bei mir, musste noch Koffer packen. Da wusste ich schon so, oh, oh. Und irgendwann nachmittags mussten wir los zum Flughafen. So, und ich hatte dann geschaut, okay, die S-Bahn, die wir eigentlich hätten nehmen sollen zum Flughafen, fuhr an dem Tag nicht. Das heißt, wir mussten irgendwie umständlicher fahren. Das heißt, mehr Zeit. Wir haben gesagt, so, du gehst jetzt nach Hause, packst jetzt deinen Koffer. Wir treffen uns um 14 Uhr an der Bushaltestelle, nehmen wir den Bus, fahren zum Hauptbahnhof und dann... Dann ist er gegangen, rief mich eine Stunde später an. Oh, ich habe ja gar keinen Koffer.
Ups.
Ich so, okay, komm vorbei, kannst dir einen von meinen holen. Holt er sich den Koffer ab. Und ich stehe um 14 Uhr an dieser Bushaltestelle. Der war nicht da. Ich so, okay. Er würge ihn nicht. Und er kam auf den letzten Meter angerannt. Wir im Bus. Ich frage ihn, hast du eine Ausweiskopie in deinem Koffer? Oder hast du deinen Ausweis dabei? Und dann guckte er mich auf einmal ganz entsetzt an, nachdem er dann in sein Portemonnaie geschaut hatte, meinte, ich habe meinen Ausweis im Kopierer liegen lassen zu Hause. Ich so, ich erwürge dich gleich an Ort und Stelle. So, er musste dann ganz schnell nach Hause rennen, um seinen fucking Ausweis zu holen. Ich währenddessen irgendwie Plan B, C, D organisiert, wie wir es noch rechtzeitig in den Flughafen schaffen. Und wir hätten fast diesen Flug verpasst. Und ich war einfach im Rage-Mode 2000, bevor wir überhaupt in diesem Flieger saßen. Das sind Dinge, die darf man bei mir nicht machen. Das überlebt man nicht.
Okay. Aber kann ich auch nachvollziehen. Also es ist halt auch gerade was...
Da hängt halt was dran. So. Es ist jetzt nicht so, dass du sagst, du sitzt zu Hause in deiner Jogginghose, ladi da, ob du jetzt früher oder später kommst. Aber da ist ein fucking Flieger.
Das ist halt auch ein Urlaub, ja. Und bei einem Urlaub erwartest du dir, dass du halt Entspannung bekommst aus einem stressigen Leben heraus. Und dieser Urlaub beginnt damit, dass du viel mehr Stress generierst, als du es eigentlich in deinem normalen Leben hättest. Und das ist total unnötig eigentlich.
Ja, sehe ich auch so.
Also ich würde grundsätzlich, für mich habe ich also eine Viertelstunde-Regel. Also 10 Minuten gebe ich jedem. So 10 Minuten kann immer passieren und das ist jetzt auch nicht viel Zeit und die kriege ich irgendwie vertrieben.
Gerade in Berlin, wenn mal die S-Bahn irgendwie ausfällt oder sonst was ist.
Aber wenn du dich nicht irgendwie entschuldigst oder wenn du irgendwie sagst, okay, pass auf, ich komme später und es wird mehr als eine Viertelstunde, dann bin ich weg. Da bin ich dann aber auch relativ radikal. So, dann warte ich halt nicht mehr. Aber so auch schon, wie du sagst, also wenn es darum geht, dass man irgendwie zu Hause sitzt und eigentlich ein bisschen rumchillt, ja, da bin ich deutlich entspannter.
Ja, zumal mit WhatsApp und Co. Es ist ja nicht mehr so wie früher, wo man noch im Festnetz telefoniert hat, gesagt hat, okay, wir treffen uns um 15 Uhr. Und dann war man um 15 Uhr da und hat dann so gewartet und wusste nicht, ne? Entweder kam man dann oder man kam halt nicht. Sondern man hat, also man ist ja dauerhaft erreichbar. Okay, schnell sagen, hey, ich bin irgendwie 10 Minuten zu spät oder so. Bestell schon was zu trinken oder was auch immer.
Ja.
Ich finde, das gehört auch zum guten Ton. Und Höflichkeit. Ja, und es zeigt halt auch einen Respekt für diesen Menschen, dass du denkst, also dass du halt zeigst, ich habe jetzt extra einkalkuliert, dass vielleicht heute die S-Bahn doof fährt oder dass das ist oder dass das ist. Und dann extra 5 Minuten früher zu Hause los, damit ich pünktlich da bin.
Gibt es bestimmte Umgangsformen, die du voraussetzt? Also könnte ja sein, dass du sagst, der muss den Knigge hoch und runter beherrschen, von Stuhl ranrücken, Tür aufhalten, Mantel abnehmen und so weiter und so weiter.
Nee, überhaupt nicht. Da bin ich auch nicht zimperlich. Was ich nur absolut nicht ertragen kann, was für mich ein großer Dealbreaker ist, ist lautes Kauen.
Oh ja.
Ich finde nichts schlimmer als laute Kaugeräusche. Besonders, und ich meine damit nicht Schmerzen, sondern...
Besonders bei Cornflakes.
Sondern lautes Kauen macht mich irre. Macht mich irre.
Das es gibt ja sogar einen Fachbegriff für, weiß ich. Aber ich kenne den Fachbegriff leider gerade nicht.
Also ich hatte schon durchaus Leute, die ich dann... Also wenn die Chips gegessen haben, mussten die das auf der anderen Seite des Raumes tun, weil ich es sonst nicht ertragen
konnte. In einer schallgeschützten Kabine.
Ja, das, boah, nee, geht gar nicht.
Kannst du lautes Kauen bei dir selbst auch nicht ertragen?
Ich kau ja nicht laut, hoffe ich.
Das kann ich jetzt leider gerade weder bestätigen noch...
Aber wir haben schon viel miteinander gegessen, also wenn ich...
Ja, das stimmt.
Wenn ich auffällig laut gekaut hätte, dann wäre es dir in den letzten 2-3 Jahren aufgefallen.
Das stimmt, aber ich glaube, da waren auch relativ häufig Nudeln und so Zeug dabei und die laut zu essen, das ist schon auch eine Kunst.
Gibt es auch Menschen, die das schaffen. Dann bringe ich das nächste Mal ein paar Möhrchen mit und dann darfst du dir dein eigenes Bild darüber machen, ob das laut ist oder nicht.
Möhren, Chips und Sellerie, so Sachen, die extra laut crunchen.
Oh ja. Hast du was bei Manieren, wo du sagst, damit kannst du nicht leben?
Nee, ich finde Respekt... fasst es eigentlich schon wahnsinnig gut zusammen.
Ja.
Also sowohl Respekt vor sich selbst, ich glaube Leute, die sich in irgendeiner Form gehen lassen. Also ich erwarte zum Beispiel nicht, dass sie super stylisch ist. Das bin ich auch nicht. Aber es gibt einen Unterschied zwischen, du hast halt jetzt irgendwie nicht so einen Stil und du lässt dich gehen. Ja? Oder du gibst dich selbst in irgendeiner Form auf. Ich finde, das geht halt nicht. Also so einen gewissen Respekt vor sich selbst muss man haben. Einen gewissen Respekt vor mir muss man haben. Ich erwarte ja auch nicht, dass sie alles, was ich mache, gut heißt. Oder dass alles, was ich mache, sie ganz toll findet und sagt, Christopher, du bist der Größte. Das wäre mir auch eher unangenehm. Und einen gewissen Respekt vor anderen. Vor Menschen, zum Beispiel vor einer Bedienung in einem Restaurant. Wenn du die schlecht behandelst, dann habe ich da ehrlich gesagt, ist das für mich so ein Downer. Mhm. Und wenn sich das Ganze dann zusammen addiert, kommt irgendwann der Punkt, an dem ich sage, da möchte ich jetzt nicht mehr weiter mit dir zusammen sein, weil ich das wahnsinnig anstrengend finde. Also es ist schon so eine Kombination aus 3 verschiedenen Arten von Respekt.
Ja, Rücksichtslosigkeit ist auch eine Sache, mit der kann ich nicht leben. Die Rücksichtslosigkeit mir gegenüber ist das eine, aber Rücksichtslosigkeit anderen gegenüber, das kann ich noch fast schlechter ertragen. So Leute, die halt so mitten auf dem Bürgersteig laufen und null Platz machen für irgendwen. Leute, die in der S-Bahn im Vierer nicht durchrücken. Das macht mich auch wahnsinnig, weil ich mir denke, warum? Warum macht man anderen das Leben schwer? Wie kann man so auf sich selber fixiert sein? Das ist jetzt eine Kleinigkeit, das ist jetzt, glaube ich, jetzt nicht so ein Ding, wo ich sagen würde, oh, das ist der große Dealbreaker, weil du nicht in dem Vierersitz durchgerückt bist, möchte ich nicht mit dir zusammen sein. Aber es ist schon eine Sache, die mich stört, weil ich mir denke, warum erkennst du gerade das Offensichtliche nicht?
Ich glaube, auch eine Sache, also das wäre jetzt quasi die Frage, wo du jemand bist, der jetzt quasi das... Du bist in der Situation, wo du in dieser S-Bahn sitzt und sagst quasi, wir müssen jetzt durchrücken. Auf der anderen Seite kann es aber passieren, dass du auf jemanden triffst, der nicht durchgerückt ist. So, und dann ist für mich ein Punkt, der vielleicht ja schon fast ein Ausschlusskriterium ist, wie viel Stress machst du jetzt? Also ist das irgendwie, du kannst jetzt auf verschiedene Arten reagieren. Du kannst jetzt entweder darauf reagieren, dass du jemanden fragst, kannst du bitte da durchrücken, wir wollen uns auch hinsetzen. Oder du kannst sagen, rück da durch, wir brauchen Platz. So, also wie viel Stressempfinden hast du? Weil ich ein sehr entspannter Mensch bin und ich gehe entspannt durchs Leben. Und ich habe auch ehrlich gesagt nicht so viel Spaß daran, wenn jemand super gestresst ist die ganze Zeit, weil mich das mitstresst. Und ich denke, ganz häufig ist Stress halt auch unnötiger Stress. Und dementsprechend ist das für mich auch nochmal so ein Ausschlusskriterium. Wenn es eine Person ist, die einfach wahnsinnig viel hysterisch wird, auch gerade wegen Kleinigkeiten oder Dinge, die ich als Kleinigkeiten erachte, dann ist das für mich auch ein Ausschlusskriterium. Ein Dealbreaker.
Hast du ein Beispiel dafür?
Also zum Beispiel, und ich habe jetzt ehrlich gesagt kein konkretes, aber ein Beispiel wäre für mich, wenn das Essen im Restaurant zu lange dauert. Dann ist die Frage, wie gehst du damit um? Du kannst jetzt entweder den Kellner rufen und sagen, sorry, wie lange dauert denn das noch? Wir warten jetzt schon. Oder du kannst sagen, sorry, wir warten jetzt schon eine Stunde. Müssen das Essen auch mal da sein.
Ich finde ja auch so passiv-aggressive Aussagen, die stressen mich auch persönlich total und ich finde das sehr unangenehm für alle Beteiligten. Ich hasse das auch. Ich bin ein großer Freund von Höflichkeit. Einfach mal nett sein. In der Regel kommt man damit deutlich weiter als mit passiv-aggressivem Shit.
Ja, und dann auch, selbst wenn es dann irgendwie zu so einem Punkt kommt, wo man sagt, bleiben wir bei dem Restaurantbeispiel, wir gehen jetzt, dann kannst du auf den Tisch hauen und sagen, so, wir gehen jetzt. Oder du kannst sagen, ja, sorry, dauert mir zu lange, ich gehe jetzt irgendwo anders hin.
Ja.
So, und in beiden Fällen ist das Ergebnis das gleiche, aber für dich in deiner inneren Wahrnehmung der Welt hast du halt deutlich weniger Ärger und Stress. So, und du wirst da kein Essen bekommen, wenn es jetzt irgendwie in der Stunde nicht gekommen ist und du sagst, ich verlasse das Restaurant. Also dein Ergebnis ändert sich nicht. Aber wie du dich dabei fühlst währenddessen und wie sich die andere Person dabei fühlt währenddessen, das ändert sich.
Ja. Ich habe dann auch in solchen Situationen immer das Bedürfnis, den anderen irgendwie runterzuholen. Ich sage, komm, ist doch nicht so schlimm. Und das ist halt auch anstrengend, ne? Wenn du halt dann jemanden, der so auf 180 ist, wegen kleinen Scheiß, dann irgendwie wieder runterholen musst, ist halt auch Arbeit. Nicht, dass ich nicht ständig auf 180 bin, aber...
Haben wir so Kleinigkeiten? Wir haben gerade nur so über die großen Sachen gesprochen, aber über die Kleinigkeiten nicht. So Zahnpastatube auflassen, Klodeckel nicht runterlassen.
Ich finde, laut kauen ist schon eine Kleinigkeit.
Das stimmt. Ich glaube aber, an so kleinen Sachen könnte ich mich auch einfach nicht groß genug stören. So.
Also ich weiß auch, dass ich sehr viele nervige Ticks habe. Ich bin zum Beispiel ein chaotischer Mensch. Wenn man unangekündigt in meine Wohnung kommt, dann viel Glück.
Wo glaubst du, hast du Eigenschaften, die ein Dealbreaker für andere sind?
Ich glaube, mein chaotisches Dasein ist jetzt nicht unbedingt, es gibt sicherlich Leute, für die ist es ein Dealbreaker, aber...
Ich war ja schon in deiner Wohnung und die ist jetzt nicht chaotisch.
Ja, weil du ja nie unangekündigt kamst, wenn du... Ja gut, wenn du jetzt heute gehen würdest, wäre es auch okay. Aber wenn du jetzt zum Beispiel irgendwann mal mitten in der Woche unangekündigt vor meinem Tisch stehen würdest, dann würde es da vermutlich nicht so gut aussehen. Ist auch jetzt gar nicht so relevant. Ich bin schon ein temperamentvoller Mensch. Also bei mir sind immer so zwei Lager. Das eine ist das impulsive, temperamentvolle, wo auch teilweise diese Wut herkommt. Ich denke so, Menschen, ich hasse euch alle. Dem gegenüber ist aber auch dieses rationale, vernünftige, ruhige. Denn in der Regel habe ich diesen rationalen, ruhigen Filter, bevor das Temperament also durchbricht. Das Temperament bricht selten durch, außer in Situationen, wo es in Ordnung ist. Wie zum Beispiel jetzt, wenn ich hier in dem Rage-Mode das erzähle, finden es vielleicht irgendwie Menschen nur lustig und in dem Kontext ist es in Ordnung. In seltensten Fällen passiert es aber auch mal, dass dieser Rage-Mode mit mir durchgeht. Ich glaube, das ist vielleicht dann der Moment, wo wenig Menschen mit klarkommen. Aber das passiert wirklich äußerst selten. Es gibt auch sehr wenig Menschen, die das überhaupt triggern können.
Ich glaube, weiß, dass das manche Menschen ein bisschen irritiert, aber ich bin ein wahnsinnig rationaler Mensch. Ja. Also ich versuche Dinge sehr, bevor ich sie äußere, also entweder bin ich sehr impulsiv und kann dann auch über Dinge upragen und auch manchmal mit einer sehr spitzen Zunge kommentieren, ohne dass ich da vorher drüber nachgedacht habe. Aber es gibt viele, viele Dinge, in denen ich erstmal die sehr viel durchdenke und mir da eine sehr auch dezidierte Meinung zu bilden. Und ich weiß, dass Menschen wahnsinnig irritiert, weil sie halt in vielen Momenten einfach emotional sind und ich dann das Ganze aber einfach so voll zurückgefahren und erstmal so aus verschiedenen Perspektiven betrachte und dann quasi so Dinge seziere und sage, warum ich das so denke. Und das irritiert manche Menschen, weil sie so emotional reden wollen und dann kommt aber eine Antwort, die nicht das quasi widerspiegelt und sagt, ja genau, das ist voll ätzend, sondern so eine Antwort, die das Ganze halt erstmal so voll versachlicht. Und ich kann mir vorstellen, dass das für manche auch ein mega Dealbreaker ist.
Ich finde das sogar richtig, richtig gut. Ich muss sagen, ich war dir immer sehr dankbar. So als wir zusammengearbeitet haben, da gab es Situationen, da habe ich mich fürchterlich aufgeregt, war einfach so 1000%iger Rage-Mode und Christoph war so, ja, ist halt jetzt so, ist halt nicht so schlimm. Und das fand ich sogar richtig, richtig gut, weil das hilft einem nochmal, das Ganze in eine Perspektive zu setzen und es holt einen nochmal runter. Wenn ein anderer sagt, so jetzt kommst du mal runter, ist alles gut, es ist alles nicht so schlimm. Ich finde das eine hervorragende Eigenschaft an dir.
Ja, ich weiß aber auch, dass es Menschen gibt, die das
machen. Die das richtig scheiße finden.
Ja, ich glaube schon, also gerade auch, wenn du in so einer Beziehung bist, dann erwartest du ja auch Unterstützung in vielen Fällen von deinem Partner. Und gerade wenn es dann für dich emotional ist und dein Partner sagt dir dann so, ja, jetzt, wir denken das nochmal von Anfang an durch, dann ist das vielleicht nicht das, was du hören möchtest, sondern weil du eigentlich in dem Moment eigentlich nur deine Emotionen rauslassen willst und dann ja. Ist das auch okay, aber dann triffst du auf so einen Stein, der halt nicht irgendwie sagt so, ja, ich verstehe das, sondern der einfach nur sagt so, jo. Okay, lass mich darüber nachdenken. Das ist vielleicht nicht, was du in dem Moment hören willst.
Ja, das kann ich verstehen. Was würdest du denn, ich überlege gerade, ob ich was finden würde an dir, wo ich sagen würde, das wäre ein Dealbreaker für mich in einer Beziehung. So charakterlich.
Die Pause lässt schon mal auf Gutes
deuten. Weiß ich gar nicht. Mir fällt wirklich nichts ein, wo ich sagen würde, boah, das nervt mich so sehr an dir. Weil mich nerven sehr wenig Dinge an dir. Also wir haben uns ja auch schon mal irgendwie ein bisschen in die Haare mal gekriegt, aber...
Ja, aber also, zumindest nie so, dass man sagt... Das lässt sich nicht irgendwie bereinigen.
Nee, da hat man sich mal ein paar Tage angeraunt und dann war auch wieder gut. Ich wüsste im Nachhinein noch nicht mal, warum. Da waren es wohl wichtige Dinge scheinbar. Ja.
Aber wie das halt auch in vielen Arbeitskontexten ist, man nimmt halt sich wahnsinnig wichtig und muss halt auch manchmal verstehen, dass die Arbeit, die man macht, vielleicht nicht das ist, was man selbst davon hält.
Ja, es ist halt am Ende des Tages auch nur ein Job. Und wir arbeiten im digitalen und Online-Bereich und am Ende des Tages sind es halt ein paar Klicks. Wir retten keine Menschenleben, da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Nee, mir fällt jetzt spontan tatsächlich nichts ein.
Nee, mir auch nicht. Auf der anderen Seite müsste ich jetzt aber auch gerade überlegen, ob es irgendwas gibt, was mich so sehr an dir anziehen würde, dass ich sage, das wäre jetzt voll so Beziehungsmaterial. Weil immer wieder mir gesagt wird, wir klingen voll so, als ob wir so ein Pärchen sein könnten. Ich finde, das ist einfach ein gutes freundschaftliches Level und weder im Negativen noch im Positiven gibt es die Punkte, von denen ich sage, das muss es jetzt sein, noch das darf es nicht sein.
Ist jetzt weder noch hurra!
Genau.
Sondern irgendwas dazwischen. Das hast du schön gesagt.
Ja, ich weiß, mir würde jetzt bestimmt wieder jemand vorwerfen, es wäre total unromantisch. Oh, unromantisch. Ich bin unromantisch. Das ist vielleicht noch ein Punkt, der ein Dealbreaker sein kann. Wenn jemand von mir erwartet, dass ich irgendwie mit Blumen vorbeikomme und sage, guten Morgen, Schatz, hier, ich habe die Blumen schon mal ins Wasser gestellt, mach dir einen schönen Tag, ich massiere dich jetzt erstmal. Das wäre, glaube ich, auch was ich nicht könnte.
Das kann ich auch nicht. Also ich kann... So der Gedanke, oh, man guckt sich romantisch einen Sonnenuntergang an, löst bei mir Würgereiz aus. So, ich finde es romantisch, wenn mir ein Mann sein letztes Kinderpinguin gibt. Das für mich ist ein großes
Ding. Was nie passieren würde.
Das ist mir schon mal passiert. Oh ja.
Kinderpinguin, der müsste ich wirklich gut gefunden haben.
Der hat
Warum hat geliebt. Das nicht funktioniert? Wo aus, war da der Dealbreaker?
Aus tausend anderen Gründen. Da gab es tausend andere Dealbreaker.
Ja, das Kinderpinguin kann also alles nicht wettmachen.
Nee, das Kinderpinguin reicht leider nicht, um tausend andere Dealbreaker zu kompensieren. Aber das ist zum Beispiel auch eine Sache, ich bin jetzt auch kein super romantischer Mensch, aber durch so Kleinigkeiten drücke ich dann meine Zuneigung dann aus. Man muss halt lernen, die Zeichen zu lesen. Ich sage nicht immer, ich liebe dich, aber ich mache dann morgens frische Pancakes oder so.
Also können wir das, wenn wir das jetzt so ein bisschen zusammen rappen wollen, sagen... Die richtigen Dealbreaker sind die großen Themen, um die es geht. Gerade Respekt haben wir ja rausgearbeitet. Aber es gibt auch die kleinen, die dann in der Summe das ausmachen können, aber vor allem ja auch eher so im Positiven. Also eher mit den die großen Sachen, wenn sie nicht stimmen, sind die großen Dealbreaker und die kleinen Sachen, wenn sie stimmen, sind die, die das ganze Leben nochmal schöner machen.
Die sind quasi so die Kirsche auf dem Eisbecher. Wobei ich finde auch, gerade die Kleinigkeiten, also wenn ein Mensch zu perfekt ist, ist das langweilig. Wenn man zu ähnlich sich ist und zu kompatibel ist, dann ist das langweilig. Ich glaube, man braucht auch genau die Sachen, wo man auch mal zwischendurch aneckt. Diese Kleinigkeiten, wo man da denkt so...
Wenn das Leben zu Instagrammable wird.
Ja, dann ist was falsch.
Cool. Belassen wir es dabei. Für den Moment zumindest. Bedanken uns bei jedem, der zugehört hat.
Bis hierhin sogar. Wow.
Und hoffen, dass ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid, wenn es heißt Match, der Podcast über Online-Dating. Vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche euch.
Tschüss.